Ich sitze jetzt hier mit Ralf Oswald vom VCD zusammen in einer Stadtbahn, die netterweise zur Verfügung gestellt wurde und hier auf dem Willy-Brandt-Platz steht. Herr Oswald, stellen Sie sich doch mal kurz vor, was machen Sie genau, wie ist Ihre...
Mein Name ist Ralf Oswald, ich bin Vorstandsmitglied beim VCD Aachen, Verkehrsclub Deutschland. Und der VCD setzt sich in Aachen seit etwa 20 Jahren schon für die Wiedereinführung der Straßenbahn ein.
Okay. Das heißt, Sie begleiten die ganze Entwicklung der Stadtbahn, der Campusbahn, dann wahrscheinlich auch schon seit ein paar Jahren. 2008 ist jetzt ungefähr die Entscheidung getroffen worden, da nochmal genauer drüber nachzudenken. Das Ganze sind aber bisher ja an sich nur Vorüberlegungen. Also das heißt, wir stimmen ja jetzt am 10. März erstmal nur dafür ab, ob eine Campusbahn generell gewollt ist von der Aachener Bevölkerung, aber wie die letztendlich wieder ausgegangen ist oder beziehungsweise wie die genaue Streckenführung nachher verläuft, das ist ja noch nicht gesichert. Also das findet dann im Anschluss statt. Können Sie da vielleicht etwas zu sagen, also zu dem aktuellen Stand, zu der aktuellen Planung und dem darauf folgenden Planfeststellungsverfahren?
Ja, also was wir als Planungsstand im Moment haben, wir haben einmal die grundsätzliche Überlegung, dass es als Ziel ein Achsenkreuz werden soll, also aus zwei Linien. Die Linie 1, Brandt-Bushof-Klinikum, ist die, über die man jetzt spricht. Und später soll noch eine zweite Linie dazu kommen, Pfalz-Bushof-Haaren-Würselen. So, und die erste Linie ist schon in der Streckenführung relativ konkret mittlerweile. Aber wir sind im Bereich der Vorplanung. Das heißt, man hat noch keine ganz exakten Detailpläne. Das ist eine Planungsphase, die erst kommt, wenn der Ratsbürgerentscheid positiv ausgegangen ist.
Okay, das heißt also, die Streckenführung, wie sie momentan angedacht ist, die steht, also es wird ja nicht mehr um die Trierer Straße, so, das ist also schon eine feste Größe, aber es gibt dann noch so Sachen, ich denke am Audimax genau konkret oder am Templergraben, wie sie eventuell anders geführt wird. Aber was hat das überhaupt zu sagen, also dass wir jetzt noch eigentlich in der Vorbereitungsphase sind? Also ich glaube, das ist vielen Bürgern nicht richtig klar, was der Entscheid am 10. genau erstmal auslöst und wo dann die Reise erstmal hingeht.
Also grundsätzlich muss man bei solchen Projekten sehen, man arbeitet immer in Planungsstufen. Also es gibt eine Vorplanung, eine Entwurfsplanung, eine Ausführungsplanung und dann kommt dann der Bau. Wir haben jetzt die Vorplanung mehr oder weniger, ich sag mal, die ist fast fertig. Und das, worüber die Bürger jetzt abstimmen, ist erstmal die grundsätzliche Frage, wollen sie, dass so ein Projekt jetzt weiter geplant wird und dann, wenn es realisierbar ist, auch umgesetzt wird? Oder wollen sie grundsätzlich ein solches System nicht haben? Wenn es in der Planung weitergeht, dann kann man ganz konkret für jede einzelne Stelle der Trasse die Pläne erstellen. Und dann können die Bürger auch im Planfeststellungsverfahren, was kommt, werden dann mitbeteiligt und können dann auch ihre Wünsche und Sorgen und so weiter vorbringen. Und man muss sich dann mit diesen Eingaben der Bürger auch beschäftigen. Da muss man dann Abwägungen und Lösungen finden.
Also das heißt, es findet im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens nochmal eine Art der Bürgerbeteiligung dann statt.
Richtig, also das wird eine ganz intensive Bürgerbeteiligung sein, wo die Leute auch richtig ins Detail gehen können. Das ist natürlich in dem Rahmen einer Vorplanung noch nicht möglich.
Okay.
Und das Thema Trassenalternativen in manchen Bereichen, also zum Beispiel Audimax, das wird jetzt im nächsten Planerschritt geklärt. Und das wird natürlich im Planfeststellungsverfahren, wird man dann die Variante präsentieren, die man aus bestimmten Gründen als die günstigste ausgewählt hat.
In anderen Städten erleben wir so seit ein paar Jahrzehnten schon wieder so eine Renaissance der Stadtbahn. Das wird irgendwie oft Freiburg genannt irgendwie als Beispiel und generell Frankreich, wo seit Jahren Stadtbahnen schon wieder eingeführt werden. Können Sie da mal so noch mal ein paar Beispiele nennen, wo Stadtbahnen eingeführt wurden in den letzten Jahren?
Ja, also Freiburg hat seine Stadtbahn nie abgeschafft. Von daher ist die Stadt ein gutes Beispiel ist für eine Straßenbahn, die man ausgebaut und optimiert hat. Also in Frankreich ist es so, da hatten wir 1980 nur noch 3 Städte mit Straßenbahnen. Heute haben wir wieder etwa 20. Dazu zählt zum Beispiel Nantes. Das hat etwa 280.000 Einwohner, etwas größer als Aachen. Oder zum Beispiel Reims, Partnerstadt von Aachen. Die haben 2011 ihre erste Linie eröffnet.
Da war vorher auch gar keine Stadtbahn. Also gar
die haben, ich glaube, Ende der 50er Jahre ihre Straßenbahn stillgelegt und haben jetzt eben ihre erste Linie neu und planen auch weitere Linien. Nantes ist die erste Stadt gewesen in Frankreich, die wieder ein neues System eingeführt hat. Ich glaube, 1900. 86 wurde dann die erste Linie. Die haben mittlerweile 3 Linien, die vierte ist in Planung. Und an Nantes kann man sehr gut sehen, wie zum einen die Fahrgastzahlen regelrecht explodieren gegenüber dem vorherigen Bussystem und auf der anderen Seite, wie das die Stadt auch sowohl städtebaulich als auch wirtschaftlich ganz enorm nach vorne gebracht hat.
Wieso passiert das bei einer Stadtbahn?
Ja, das hat überwiegend damit zu tun, dass viele Menschen eine Stadtbahn oder Straßenbahn als komfortableres Verkehrsmittel ansehen als ein Bus. Und deswegen sehen Sie auch bei vielen Städten in Deutschland, die die Größe von Aachen haben, sie haben kaum mehr als 15% ÖPNV-Anteil. Also Aachen hat jetzt 15%. Das ist kaum noch steigerbar mit dem System Bus, weil viele Leute, die heute im Auto fahren, sagen, ich würde ja eigentlich gerne mal mein Auto stehen lassen, aber in diese Busse, da zwänge ich mich nicht rein. Mhm. Die Leute bekommen sie aber zu einem Teil, wenn sie eine Straßenbahn haben. Es ist einfach dieser Attraktivitätsvorteil, den die Bahn hat. Und dann kann man das sehen, wie in Freiburg. Die haben über 20% der Fahrten werden im ÖPNV abgewickelt. Mhm. Und da kann man ganz klar sehen, die überschreiten diese Grenze 15% bei weitem, weil sie eben auf dieses Verkehrsmittel setzen.
Okay. Jetzt haben wir in Aachen noch ein bisschen bei der ganzen Planung noch die besondere Situation, dass auch noch andere Verkehrsmittel, also wie genau die Carsharing-Pedelecs, die sie dann nachher später mit eingebunden werden, sehen Sie das dann noch irgendwie als Attraktivitätssteigerung von der ganzen Bahn? Kann das auch noch ausschlaggebend sein, dass halt viele Leute sagen, ich fahre dann eventuell mit, nimm das Carsharing als Zubringer zur Stadtbahn, wenn ich jetzt nicht zu Fuß gehen möchte oder halt irgendwie überhaupt ja dann noch genau noch solche Punkte einfach noch mit da reinspielen, dass das ganz attraktiver wird.
Also der Blickwinkel soll ja nicht sein, nur auf rein ein Verkehrsmittel, sondern auf das Gesamtverkehrssystem in Aachen. Wie kriegen wir das fit gemacht für die Zukunft, wenn wir viel weniger Öl haben und das Benzin viel teurer ist und so weiter? Und dann haben wir ja generell die Entwicklung bei allen Verkehrsmitteln, dass wir heute wissen, das müssen wir mal irgendwann mit Strom machen. Es gibt Elektroautos heute, die haben nur das Manko, dass die Ladezeiten unheimlich lang sind. So, und die Unterwerke der Stadtbahn würden mit Gleichstrom arbeiten. Das heißt, da haben wir ganz andere Ladezeiten. Haben sie eine halbe Stunde so ein Elektroauto aufgeladen, sodass man davon ausgehen kann, dass dann das Gesamtsystem dadurch auch gestärkt wird. Das heißt, wir können auch im Bereich Autoverkehr was wesentlich mehr mit Elektromobilität machen als heute. Und in dieser Gesamtschau bringt das System nicht nur für den ÖPNV, sondern auch für andere Verkehrsträger einen Schub nach vorne. Das würden wir bei einem reinen Bussystem, hätten wir diesen Schub erstmal so nicht. Selbst wenn man auch da durch irgendwann Richtung Elektromobilität kommen könnte, so, dann müssen Sie das ganze System unterwerfen, dann müssten Sie separat nur für den Bus aufbauen, was auch mit erheblichen Investitionskosten verbunden ist.
Also das heißt genau gerade diese Elektro-Tankstellen, die werden dann dadurch attraktiv. Es gibt ja jetzt schon welche in der Stadt, aber das sind alles normale Ladesäulen. Das heißt, da ist keine Schnellladung an vielen Punkten einfach gar nicht möglich. Genau. Und das wäre dann einfach dann der Bonus bei der Stadtbahn, dass das sozusagen mit inklusive wäre an den Umspannstationen, dass da dann halt genau solche Schnellladepunkte dann entstehen, die sonst sehr kostenintensiv einfach noch herzustellen. Ja. Okay. Warum sind so Gedanken, die Campusbahn-Gegner gerne mal anbringen, wie Entflechtung des Busnetzverkehrs in Aachen, warum sind das in Ihren Augen keine wirklichen Alternativen?
Also es geht ja zum Beispiel um die Hauptachse Trierer Straße, Albert-Steinweg. Wenn man sich jetzt mal im Plan, also im Stadtplan oder in dem Linienplan der ASIAC ansieht, wo gibt es eigentlich Alternativen zu dieser Hauptachse, dann bleiben da nicht viele übrig. Also der Engpass ist ja eigentlich der Adalbert-Steinweg. Jetzt könnten Sie ab Elserstraße, könnten Sie über die Oppenhoff-Allee, Theaterstraße alternativ fahren. Nur diese Achse ist nicht richtig leistungsfähig. Wir haben dort, Oppenhoff-Allee ist mittlerweile einspurig, wir haben keine Busspuren, wir haben dichten Verkehr. Die Normaluhr ist eine sehr problematische Kreuzung, sodass man nicht davon ausgehen kann, dass das eine Achse ist, die wesentlich jetzt den Albert-Steinweg entlasten kann. Eine andere Alternative wäre jetzt zum Beispiel über Adenauer-Allee da über den Außenring zu fahren. Nur die Leute wollen ja direkt in die Innenstadt, die wollen ja nicht am Außenring fast bis Haaren fahren, um dann von da in die Stadt reinzufahren.
Gibt es genau dazu Untersuchungen, also wo die Leute eigentlich wohnen und wo die Leute hinwollen? Also ich denke, das wäre ja auch noch immer so ein wichtiger Punkt, das erstmal genau zu wissen. Also ob halt wirklich die Leute aus den Gebieten, die jetzt die Campusbahn dann später betreffen werden und ins Einzugsgebiet fallen, ob sie wirklich dann halt genau diese Strecke nachher auch erreichen oder die Punkte erreichen wollen.
Also die ASIAC führt ja regelmäßig Fahrgastzählungen durch, um auch eher Liniennetz und den Einsatz der Busse und so weiter immer wieder anzupassen. Und da weiß man schon relativ genau, wie gehen die Verkehrsströme eigentlich. Und zum anderen hat die Stadt ein Verkehrsmodell aufgebaut, wo man also die Verkehrsbeziehungen abbildet. Und auch aus diesem Modell heraus, das ist ja über Haushaltsbefragungen und so weiter entstanden, weiß man in etwa, wo die Leute herkommen, wo sie hinwollen. Mhm. Und da ist einfach die aus den Außenbezirken in die Innenstadt, das ist die stärkste Verkehrsbeziehung. Schwächere Verkehrsbeziehungen sind jetzt zwischen einzelnen Stadtteilen am Zentrum vorbei.
Ja.
Deswegen ist natürlich der ÖPNV im Moment auch vorwiegend auf die Innenstadt ausgerichtet, weil das die stärksten Ströme sind.
Gibt es dazu öffentlich einsehbar was, also so genau diese Untersuchung, also kann man sich da informieren und genau sich so mal was angucken, wenn man genau diese Zweifel hat mit der Entflechtung oder so, wissen Sie da was?
Also es gibt ein Busnetzgutachten, was noch nicht fertiggestellt ist, da kann man, also das Gutachten selber ist noch nicht fertig, ist nicht veröffentlicht.
Das Busnetzgutachten 2015 plus?
Genau,
was? Okay.
Man kann sich aber die Ausschussunterlagen im Internet auf der Seite der Stadt Aachen ansehen. Da ist der Zwischenstand zu diesem Projekt ist dort mal dargelegt. Also man hat da, soweit ich weiß, drei alternativen Varianten mal gerechnet oder vorgestellt. Und das Gutachten hatte also zum Zwischenergebnis zumindest, dass es sich nicht lohnt, den Bushof zum Hauptbahnhof zu verlegen, sondern der Bushof weiterhin der Punkt ist, wo eigentlich die meisten Ströme zusammenkommen und wo der optimale Umsteigepunkt ist.
Okay. Jetzt gibt es bei den ganzen Vorteilen irgendwie so einige Sorgen in der Bevölkerung. Also was ich immer wieder höre, ist, dass sich viele Gedanken darüber machen, gerade auf den trassengeführten Stücken, dass die Straße halt nicht mehr möglich ist, dort links abzubiegen, dass das dadurch verhindert wird. Oder was passiert, wenn dort Unfälle passieren, wenn Wagen im Shared Space dann halt liegen bleiben auf der Trasse. Wie ist da so Ihre Frage? Also was können Sie da eigentlich so gegen diese Sorgen entgegenbringen? Oder wie?
Ja. Also zunächst mal zu diesem Thema, wie viel bleibt noch für den Autoverkehr übrig? Also man muss zwei Fälle unterscheiden. Der eine ist, sind die Stellen, wo die Bahn auf einem eigenen Bahnkörper fahren wird oder auf einer Trasse, wo Bus und Bahn zusammenfahren. Da wird man das so machen, dass neben der Trasse auf beiden Seiten immer noch so viel Fahrbahn ist, dass zwei Fahrzeuge nebeneinander fahren können. Dort, wo man diesen Platz...
Also zwei PKWs. Zwei LKWs wird wahrscheinlich dann schon...
Ja, man will etwa 6 Meter Breite bauen. Da können Sie dann zumindest mit einem LKW und einem PKW nebeneinander fahren. Dann gibt es die Stellen, wo dieser Platz nicht da ist. Da wird man dann auch keine eigene Trasse bauen, sondern da wird die Bahn in den beiden mittleren Fahrspuren mitfahren, so wie die Busse dort heute auch mitfahren. Mhm. Das heißt, die Autos fahren vor oder hinter der Bahn, genauso wie heute vor oder hinter dem Bus. Mhm. Also das zweite Thema, was Sie angesprochen hatten, waren Unfälle. Was ist, wenn Fahrzeuge auf der Trasse liegen bleiben und dann abtransportiert werden müssen? Also wenn es so einen Fall gibt, ist natürlich klar, da kann die Bahn nicht drumherum fahren. Die bleibt dann erstmal liegen. Die Frage ist natürlich, wie oft kommt sowas vor? Und wenn man sich jetzt in anderen Straßenbahnstädten umhört, dann ist das relativ selten der Fall. Und da würde keine Stadt sagen, aus diesem Grund schaffe ich meine Straßenbahn ab. Also das ist in der Praxis nicht das Riesenproblem, so wie es viele befürchten.
Gibt es da konkrete Zahlen zu? Also kann man das irgendwie sagen, dass das bei Städten die Straßenbahn dann im Mischverkehr dann sozusagen einsetzen?
Also ich kann Ihnen da jetzt keine konkreten Zahlen nennen, nur wenn ich jetzt überlege, wann habe ich jetzt in Aachen mal gehört, dass ein Auto in der Kreuzung liegen geblieben ist, sodass die Busse drumherum fahren mussten. Also da ist mir aus den letzten Jahren auch vielleicht maximal ein Fall bekannt. Und das ist ja auch schon so ein Zeichen dafür, wie oft wäre das eigentlich jetzt für das System Straßenbahn relevant. Umgekehrt kenne ich sehr viele Fälle, wo Busspuren in Seitenlage zugeparkt sind und der Bus die Busspur gar nicht nutzen kann. Da führt die Flexibilität dazu, dass der Bus eigentlich eher noch behindert wird. Also die Linksabbiegerspuren sind bisher so vorgesehen, dass man sie in den Bereichen, wo der Platz nicht für eine eigene Linksabbiegerspur da ist, dass man sie mit auf der Trasse anlegt. Das heißt, da gibt es einen kurzen Bereich, wo Bahn und Linksabbieger die Trasse gleichzeitig nutzen. Dann wird man den Vorrang der Bahn signaltechnisch lösen. Ne? Dass man sagt, okay, dann hat man davor noch ein Signal, sodass, wenn die Bahn kommt, der Strom, der Linksabbieger vorher kurz angehalten wird, die Bahn fährt einmal durch und dann kann der Linksabbieger rein. Das heißt, an den Kreuzungen, wo die Leistungsfähigkeit es erfordert, dass ich eine eigene Linksabbiegerspur habe, wird man die auch anlegen. Das wird man aber für jeden Knoten, wird man das einzeln untersuchen und die Leistungsfähigkeit nachweisen. Von daher braucht man da nicht die Befürchtung haben, dass es da zu mehr Staus kommt, sondern die Leistungsfähigkeit, die muss man gewährleisten.
Aber es könnte durchaus sein, dass an manchen Stellen im Bereich der Thürer Straße Kreuzungsbereiche wegfallen oder jetzt irgendwie Linksabbieger eventuell dann der Trassenführung zum Opfer fallen, oder ist das momentan gar nicht vorgesehen?
Das ist jetzt noch zu früh, das genau zu sagen, da fällt was weg oder nicht. Wenn die Leistungsfähigkeit das erlaubt, dass man den Linksabbieger auf der daneben liegenden Geradeausspur mit unterbringt, dann wird man sich überlegen, ob er das nicht tut. Nur, ich sag mal, oberstes Gebot ist dann, Leistungsfähigkeit soll erhalten bleiben und davon wird man das dann abhängig machen.
So, die Stadtbahn soll, oder ist ein Argument, insgesamt die Stadt ein bisschen nach vorne bringen, ein bisschen so den Innovationscharakter stärken, zur Stadtentwicklung beitragen. Jetzt gibt es da auch immer die Befürchtung, der Herr Slawinski hatte das vor allem angeführt, dass sich die Stadtentwicklung aus seiner Sicht dann nur noch auf diesen Bereich konzentriert. Wie schafft man das mit so einer Stadtbahn, die dann so eine Trasse 12 Kilometer geführt ist, auch noch die Randbereiche, die dann in den Buslinien vielen dann nur noch Zubringer werden, wie schafft man das dann da noch die Attraktivität zu erhalten oder auch noch genau zu steigern? Also ich denke vor allem auch gerade so an Gebiete wie Burtscheid und alles, was dahinter kommt, was in meinen Augen dann da schon etwas verloren hat.
Also die das ist natürlich jetzt erstmal Spekulation zu sagen, die Trasse bewirkt, dass man nur noch an der Trasse investiert. Also das kann man jetzt an keinem Beispiel in der Praxis irgendwo festmachen, dass das so der Fall wäre. Zunächst mal würde natürlich die Trasse bewirken, dass vor allen Dingen gerade private Investoren entlang der Trasse mehr investieren, als sie das heute tun. Also gerade der untere Albert-Steinweg sieht man heute, da stehen, ich glaube, fast 20 Ladenlokale leer. Das ist also eine Gegend, der geht es nicht richtig gut. Da wäre so oder so angebracht, dass man dort in puncto Stadtentwicklung in diesen Bereich mal investiert. Von daher lenkt die Bahn vielleicht auch, also erstmal auch Investitionen in Bereiche, die heute vernachlässigt sind. Also da sehe ich den Bereich Buchtscheid-Markt, sehe ich heute besser versorgt als den unteren Albert-Steinweg. So, natürlich heißt das, wenn man die Trasse erstmal gebaut hat, auch mit einer städtebaulichen Aufwertung, also Pflastergleis, Rasengleis und so weiter, dann ist man damit ja einmal durch. Das heißt, danach kann man natürlich auch sich anderen Bereichen der Stadt wieder zuwenden. Man muss ja nicht das eine tun, das andere lassen. Aber die Stadt bewirkt natürlich eine Konzentration entlang dieser Trasse, insofern, dass man sagt, das ist besonders attraktiv und da werden private Investoren natürlich besonders auch Vorteile sehen, dort zu investieren. Und das wird den Bereichen auch wirklich gut tun. Da sind vernachlässigte Bereiche, die das brauchen können.
Sind das Vermutungen oder zeigt sich das in anderen Städten belegbar, dass das einfach ist?
Das zeigt sich in anderen Städten. Also zum Beispiel Heilbronn hat 2004 wieder Stadtbahnanschluss bekommen. Und der Einzelhandel in Heilbronn, der hat vorher ziemlich gelitten. Also es ist sehr viel abgewandert. Und jetzt hat man in Heilbronn, haben Einzelhändler wieder investiert. Man hat also mit Eröffnung der Bahn vorhandene Geschäfte aufgewertet. Man hat neue Geschäftshäuser gebaut, es sind Büros gebaut worden. Es wurde ein Kino gebaut. Also da hat diese Bahneröffnung zu einer Initialzündung für die Innenstadtentwicklung geführt. Und eben auch zu dem Effekt, dass die Leute jetzt nicht im weiter entfernt in die größere Zentren fahren, sondern wieder nach Heilbronn zum Einkaufen fahren.
Gibt es denn auch Negativbeispiele, wo Stadtbahnen eingeführt wurden oder beziehungsweise wo welche gebaut wurden, wo im Bau was schiefgegangen ist, wo die Kosten explodiert sind? Also haben Sie da irgendwie Erfahrungen oder Beispiele?
Also es gibt jetzt öfter das Beispiel Edinburgh, was genannt wird in Schottland, wo man die Bahn ja baut und sie nicht fertig bekommt und die Kosten explodieren. wenn man das im Internet mal so ein bisschen versucht nachzulesen, kann man nicht so richtig rauslesen, woran es eigentlich liegt. Es hat anscheinend mit diesem Konstrukt zu tun, dass man einem Privatunternehmen komplett diesen Bau übertragen hat und es wohl anscheinend jetzt Zwist zwischen diesem Unternehmen und dem Auftraggeber, dem Verkehrsunternehmen gibt. Das ist der einzige Fall, der mir bekannt ist, wo das so exorbitant explodiert ist für reine Straßenbahnsysteme. Systeme mit U-Bahn-Abschnitten sind wesentlich anfälliger dafür, dass sie teurer werden. Also Nord-Süd-U-Bahn Köln ist zum Beispiel, da haben sich, glaube ich, die Kosten mittlerweile mehr als verdoppelt. Und da kommt man eben auch zu dem Punkt zu überlegen, was sind eigentlich die wesentlichen Gründe dafür, dass solche Projekte teurer werden? Und als einen Grund findet man in den allermeisten Fällen, das ist das Thema Tunnel. Stuttgart 21 ist auch so ein Thema. 30 Kilometer Tunnel will man dort bauen. Und wenn man den Untergrund vorher nicht genau kennt, dann gibt es da immer Überraschungen. Also sprich Archäologie, sprich schlechte Tragfähigkeit des Bodens und so weiter. Grundwasserprobleme, die führen zu erheblichen Kostensteigerungen. Heißt aber auf der anderen Seite, wenn wir eine Straßenbahn hier rein oberirdisch bauen in Aachen, dann sind wir vor diesem Kostenexplosionsrisiko schon mal an sich gefeit. Der andere wichtige Grund für Kostensteigerung ist, dass man in der Ausführungsphase noch Änderungen vornimmt. Also zum Beispiel Elbphilharmonie wird immer genannt. Da hat man die Ausschreibung gemacht, bevor die Planung eigentlich noch nicht fertig war. Jetzt fängt man an, den Brandschutz zu ändern oder die Akustik zu ändern. Also das ist auch das Thema beim Flughafen in Berlin. Ne? Brandschutz wird jetzt irgendwie nachgerüstet oder so. Das heißt, es kommt darauf an, dass eine Planung auch wirklich durchdacht und fertig ist, bevor man die Arbeiten ausschreibt. Und da haben wir natürlich in Aachen es in der Hand, eine gute Planung zu machen und zu sagen, wir wollen dieses Kostenrisiko wollen wir möglichst ausschließen. Das ist auch eine Erwartung, die wir an die Stadt als Bauherr haben, dass sie da sorgfältig drauf achtet.
Also warum lässt sich das letztendlich prinzipiell jetzt schon sehr gut voraussagen, wie die Kosten sind? Also das ist ungefähr in dem Rahmen. Das liegt das an, ja, an den zahlreichen anderen auch Erfahrungen, die man vielleicht nicht... Ich meine, man hat ja einige andere erfolgreich abgeschlossene Stadtbahnprojekte als Kalkulationsgrundlage genommen und sich da ein bisschen dran orientiert. Aber jetzt so gerade so ein Punkt wie archäologische Funde, die hat man in Aachen ja auch immer. Wir müssen ja an ein paar Stellen, Adelbert Steinweg, müssen wir da eigentlich noch komplett in die Erde, weil da die Versorgungsleitungen erneuert werden müssen. Also das heißt, da könnte uns aber durchaus ja sowas passieren. Und könnte sowas nicht an diesen Stellen dann auch genau zu so einer Kostenexplosion führen? Also ist es wirklich so, dass man in Aachen sagen kann, wir können eigentlich den Kilometer schon genau voraussagen? Und
wir sind ja in der Vorplanung. Das heißt, ich kann natürlich die Kosten nicht exakt voraussagen. Ich kann die Kosten im Moment abschätzen im Vergleich zu Kilometerkosten, die ich bei vergleichbaren Projekten hatte. Das ist das, was man hier für Aachen gemacht hat. Man hat verglichen mit bereits realisierten Strecken und hat dann einen Kilometerpreis daraus abgeleitet. Und wir haben ein Bauwerk, die Brücke am Westbahnhof, die wir bauen müssen. Da hat man dann Werte von anderen Brückenbauwerken abgeleitet. An sich müssen wir mit der Bahn, mit der ganzen Unterkonstruktion etwa maximal 70 cm in den Boden. Aber das ist die Tiefe, die der Straßenbau auch braucht. Das heißt, der Albert-Steinweg ist in den 70er Jahren umgebaut worden. Der hat den Boden damals auch schon auf dieser Tiefe durchwühlt. Von daher ist da nicht mit archäologischen Funden in dem Bereich noch mal zu rechnen. Was man dort natürlich machen muss, die Kanäle sind, ich glaube, 100 Jahre alt. Die wird man in den nächsten 5 bis 10 Jahren sowieso neu machen müssen. Heißt, das wird jetzt mit der Bahn natürlich kombiniert. Da kann es natürlich sein, dass man da unten noch mal was findet. Nur da ist es natürlich vor 100 Jahren auch so gewesen. Alles, was im Bereich der Kanaltrasse war, ist sowieso schon weg. Sodass ich auch da nicht davon ausgehe, dass wir auf der ganzen Länge irgendwelche römischen Funde haben werden. Weil da wissen wir ja auch, dass die eigentlich hier im Bereich um den Dom und so weiter liegen.
Warum sind in Ihren Augen andere Alternativen keine wirklichen Alternativen zur Campusbahn?
Also wir wollen ja das Projekt Campusbahn haben aus mehreren Gründen, aber ein Hauptgrund ist das Thema, dass wir in dem Bus, im Bussystem heute auf den Hauptachsen schon an Grenzen stoßen, die bedeuten, dass wir einen so dichten Bustakt haben, dass wenn wir noch mehr verdichten, wir wesentliche Verspätung bekommen und dass das dann einfach irgendwann kapazitätsmäßig auch nicht mehr weitergeht und dann Leute auch teilweise an den Haltestellen stehen bleiben müssen. Das heißt, wenn ich über eine Alternative nachdenke, die dieses Problem löst, muss es eine Alternative sein, die mehr Kapazität anbietet. Das heißt, das ganze Thema Hybridbus, Elektrobus, Oberleitungsbus ist ein Thema, was nur den Antrieb behandelt und nicht die Kapazität. Das heißt, diese Systeme haben erstmal für das Problem Kapazität keine Lösung anzubieten. Die haben nur das Problem, eine Problemlösung für den Antrieb anzubieten. Wenn ich jetzt mal sehe, was gibt es für Alternativen bei dem Thema Kapazität, dann sind das zum einen Spurbussysteme, weil die Spurführung des Busses erlaubt es, dass man auch längere Busse als normal, also länger noch als der Doppelgelenkbus zum Beispiel, einführt. Diese Systeme haben aber zur Folge, dass die Busse ganz exakt in einer Spur geführt werden, was die Fahrbahn extrem noch mehr beansprucht als der heutige Busverkehr sowieso schon. Das führt dazu, dass man bei solchen Systemen mit Betonfahrbahnen arbeitet. Also es gibt das in Nancy, da hat man so eine Art Busbahn gebaut, komplett in Betonfahrbahn, und da waren die Trassenkosten nachher ungefähr so hoch, wie wenn wir Straßenbahn gebaut hätten. So, dann kann man natürlich sagen, das ist kapazitätsmäßig eine Alternative, aber kostenmäßig nicht. Und da wir wissen, dass die Schiene noch attraktiver ist, weil viel mehr Leute damit fahren wegen des Komforts, dann kann man natürlich sich auch fragen, warum bauen wir nicht sofort die Stadtbahn? Also das heißt, wenn wir die Kapazität wirklich ernst nehmen als Problem, gibt es im Bereich Bus keine ernstzunehmende Alternative. Und das ist das, was die Gegner, wenn sie mal die Gegner darauf ansprechen, immer sehr ausweichend beantworten. Die verweisen auf Gutachten, die angeblich in Schubladen liegen und angeblich die Lösung hätten. Aber selber können sie keine Lösung anbieten, die dieses Problem glaubhaft löst.
Wenn dann mal kurz darauf zu sprechen kommen, also dieses Busnetzgutachten 2015, sagten Sie jetzt, das ist noch nicht fertig. Also das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Ich habe immer das Gefühl, dass es schon fertig ist, aber prinzipiell momentan noch unter Verschluss gehalten wird. Also warum wird dann nicht der Zwischenstand weitestgehend veröffentlicht?
Also ich kenne das Gutachten ja jetzt auch insofern, wie es im Ausschuss als Zwischenstand vorgestellt wurde. So, und das Gutachten hatte ja nicht die Aufgabenstellung, wie kann ich den Engpass im Aachener Busnetz lösen, sondern eine Fragestellung war, kann der Bushof zum Hauptbahnhof verlagert werden? Und natürlich die andere Frage, wie kann man die Attraktivität im Bussystem steigern? Und dieses Gutachten schlägt vor, einen sogenannten City-Takt einzuführen. Das heißt, auf den Hauptachsen 7,5-Minuten-Takt. Nur das ist Richtung Brand keine Verbesserung, weil da habe ich in der Spitze heute schon einen 1,5-Minuten-Takt. Ja. Von daher frage ich mich, was soll dieses Gutachten in dem Bereich noch an Verbesserung bringen? Weil auf der anderen Seite ist nur die Taktfrage ja keine Antwort auf die Frage der Kapazitätsproblematik. So gesehen kann der 7,5-Minuten-Takt nach Brand im Bussystem diese Frage nicht beantworten. So, natürlich wäre das Richtung Haaren oder Lauensbergen Fortschritt wie immer heute, könnte da auch noch zu Fahrgaststeigerungen führen. Aber das sind ja auch Fragen, die wir selbst mit Einführung der ersten Linie der Stadtbahn parallel auch machen können.
Die man immer noch diskutieren kann, was ja genau da nicht ausgesprochen.
So, und man hat eben gesagt, der Gutachter soll jetzt das Gutachten noch nicht beenden, weil wenn wir die positive Entscheidung für die Campusbahn kommen, dann kann der Gutachter diese Hauptachse, dieses leistungsfähige System in das Gutachten integrieren. Und dieser City-Takt von 7,5 Minuten, der ist ja bei der Campusbahn dann vorgesehen, der passt also prima dann in dieses System auch rein. Also die Vorstellung, dass wenn die Bahn nicht kommt, wir genau diesen Block von 4 bis 6,5 Millionen Euro im Jahr einsparen, der ist, also die ist aus unserer Sicht falsch, weil dass wir etwas im Busverkehr tun müssen, denke ich, ist ziemlich unumstritten. Dass wir beim Thema Antrieb etwas tun müssen. Also Umstellung auf Elektromobilität ist auch relativ unumstritten. Das heißt, wenn wir das ernst nehmen, werden wir auch ohne Campusbahn erhebliche Investitionen tätigen müssen. Was dann im Endeffekt dazu führt, dass wir nicht wesentlich preiswerter landen, als wenn wir jetzt die Campusbahn einführen.
Und was dann nur das, den Ausbau des Busnetzes dann zur Folge
hat? Was nur den Ausbau des Busnetzes mit den bekannten Engpässen zur Folge hat. Und dann muss man noch betrachten, wir haben ja als Pflicht als Stadt Aachen einen Luftreinhalteplan aufzustellen, weil die Grenzwerte der EU bei Feinstaub und Stickoxiden überschritten werden. Bisher konnten wir vermeiden, dass Aachen die Umweltzone einführen muss, weil wir bestimmte Maßnahmen entwickelt haben und die Bezirksregierung gesagt hat, okay, wir erkennen, ihr arbeitet da dran, ihr packt das Problem an der Wurzel an. Aber es war jetzt gestern ein Bericht in der Zeitung, wir reißen immer noch die Grenzwerte. Wir kommen in dem Bereich Verkehr, der einen großen Anteil an den Emissionen liefert, kommen wir nicht so richtig mit einem großen Sprung weiter. Es zeichnet sich also ab, dass wir in den nächsten Jahren doch die Umweltzone werden einführen müssen. So, und was das dann wirtschaftlich bedeutet, gerade für die Kunden aus Holland und Belgien, wird das eine Hürde sein, noch weiter nach Aachen zu kommen. Heißt das, dass wir auch auf der Einnahmenseite eventuell Einbußen erleiden? Und wenn Aachen dann gerade beim Einzelhandel nochmal richtig Probleme bekommt, kann das eigentlich auch kostenmäßig nicht im Sinne Aachens sein.
Herr Oswald, dann danke ich Ihnen für die Zeit, für das Gespräch. Und ich würde sagen, nochmal als Abschluss alle am 10. März abstimmen gehen.
Das ist genau. Auch das Wichtigste. Aus meiner Sicht natürlich Ja sagen, aber an sich erstmal sich informieren und überhaupt teilnehmen. Ne?
Wunderbar. Herzlichen Dank.